Ja, einen wunderschönen guten Nachmittag von meiner Seite zu unserer heutigen Sitzung des Unterausschusses für internationale Klima- und Energiepolitik. Ich eröffne hiermit offiziell den ersten Tagesordnungspunkt. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast hier. Ich begrüße ganz herzlich unsere Außenministerin Annalena Baerbock. Es ist nicht selbstverständlich, dass Sie sich gerade in diesen Tagen, an diesem Tag die Zeit nehmen für den Unterausschuss für die internationale Klimapolitik. Aber ich glaube, das zeigt, wie die Prioritäten angesetzt sind. Und natürlich bewegt uns ganz stark logischerweise Ausgang der US-Wahl. Wie kann es weitergehen mit dem Wahlerfolg von Donald Trump? Wir haben auf der anderen Seite ja aber auch eine Klimakonferenz vor uns in Aserbaidschan, in schwierigen geopolitischen Gefilden. Dieses ganze Thema Friedensvertrag Armenien-Aserbaidschan, was noch im Hintergrund spielt. Ja, wir haben natürlich auch immer noch den Nahostkonflikt, aber unmittelbar in der Region auch viele, viele Themen. Und ich glaube, dieser Ausschuss ist gerade jetzt sehr wichtig, weil es einfach zeigt, wir müssen die Außenpolitik und die Klimadiplomatie verzahnen. Und das ist das, was Sie und was die Regierung seit Monaten auch tun und auch machen. Wie können wir vom einen Standbein ins andere Stabilität bringen? Und wo kann tatsächlich die Klimadiplomatie vielleicht gerade auch als technische Art der Zusammenarbeit in diesen Zeiten von, wo Demokratie noch unter Beschuss stehen, einen wertvollen Beitrag leisten? Also ganz viele Themenkomplexe, die wir heute miteinander hier befassen können. Super spannende Zeiten. Ich begrüße natürlich auch unsere Besucherinnen und Besucher auf der Tribüne. Es ist immer ein Highlight, wenn der Unterausschuss öffentlich auch tagen kann. Und ja, damit, liebe Außenministerin, möchte ich Ihnen das Wort erteilen für Ihren Input.
Ja, herzlichen Dank, Frau Ausschussvorsitzende, liebe Lisa, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Vielen Dank für die Einladung. Es ist auch schön, wenn mehr Gäste da sind als fast Ausschussmitglieder. Das zeigt, dass das öffentliche Interesse doch groß ist, auch wenn alles eine Frage von Proportion ist. Und wo wir schon beim Humor sind, als Politikerinnen würde man natürlich jetzt behaupten, man hat das strategisch genauso getimt, just in dem Moment, wo es eine neue US-Administration gibt, tagen wir hier zusammen im Ausschuss. Zur Ehrlichkeit gehört, es war ein bisschen Zufall. Aber umso besser und vielleicht wichtiger, dass es dann doch auch durch Zufall am heutigen Tag genauso klappt. Auf jeden Fall bin ich dankbar, dass wir uns wieder vor der COP austauschen können und vor allen Dingen auch dankbar, dass die Obleute auf der Reise wieder mitreisen werden. Manche, die jetzt auch gerade nicht im Raum sind, auch noch mitreisen werden. Ich glaube, das haben ja aber allen COPs, und das ist ja nicht nur die Tradition jetzt in dieser Regierung, sondern auch in Vorgängerregierungen, ich auch mal in anderer Rolle immer wieder gezeigt, wie wichtig die deutsche Delegation insgesamt ist, mit vielen, vielen anderen Ressorts, die dabei sein werden, aber eben auch mit vielen Abgeordneten. Und daher ist hier der Austausch wichtig, aber dann auf der COP werden wir das ja definitiv weiter fortführen. Da hier eigentlich Fachleute sitzen, werde ich jetzt versuchen, nicht nur das Offensichtliche zu sagen, wissentlich, dass eine öffentliche Sitzung zu viel interner dann auch manchmal etwas schwierig machen. Aber also klar ist, wir haben zwei große Themen auf dieser COP. Zwei Themen, die sind in der Bedeutung nicht kleiner, aber in dem, was wir intensiv verhandeln müssen, vielleicht ein bisschen kleiner. Und dann ist der Ort spielt diesmal, wobei die anderen Orte auch nicht not challenging waren, auch noch mal eine besondere Rolle. Also ich meine, auch vor dieser COP ist es leider traurige Tradition in der Klimapolitik. Wir sagen immer dringlicher, denn jetzt könnte es nicht sein. Aber Spanien gucken wir einmal hin. Es unterstreicht einfach erneut und vielleicht dann doch anders als vor 20 Jahren, auch starke Volkswirtschaften oder dass Biden nicht nach Berlin zum Abschluss kommen konnte, auch wegen Klimaereignissen, dass auch die Klimakatastrophe vor den stärksten Volkswirtschaften und Militärmächten keinen Halt machen. Ich sage das in diesen angespannten Zeiten mit der Trump-Wahl und dem Ausgang, weil aus meiner Sicht das schon den Unterschied macht zu Klimaverhandlungen jetzt und vielleicht auch ein Unterschied zu Trump 1. Damals war es ja nach wie vor so, dass jetzt nicht alle Länder zur Klimakonferenz gefahren sind und der Meinung waren, es gibt eine Klimakatastrophe, vielleicht sogar nicht alle aus dem Deutschen Bundestag der Meinung waren. Und wir, das ist für mich immer nach wie vor das Positive, 10 Jahre nach Paris in manchen Bereichen eine Revolution geschafft haben. Das haben wir letztes Jahr gemeinsam besprochen. In Paris stand erneuerbare Energien einmal drin. Den Witz kennen alle, die da schon mit dabei waren. Norbert Gorissen und ich haben uns gestritten, wo. Wir haben es dann gefunden. Und jetzt war in Dubai auf der letzten Klimakonferenz, erneuerbare Energien sind für alle die Welt die Zukunft. Und die Frage ist jetzt nur, wie schnell wird diese grüne Zukunft, CO2-freie Zukunft, CO2-neutrale Zukunft eintreten? Und wir haben aus meiner Sicht bei Kipppunkten den positiven Kippmoment schon erreicht, dass keine verantwortungsvolle Volkswirtschaft, auch nicht in den USA, sagen kann, wir drehen alles zurück wie vor 15 Jahren, weil das sind so viele Stranded Investments, das kann sich einfach kein Land mehr leisten. Ansonsten hätte ein reicher Golfstaat auch nicht diese Klimabeschlüsse mitgetragen. Der Nachbarstaat hat vieles blockiert und der jetzige neue Austragungsstaat sagt auch nicht, natürlich, das unterschreibe ich alles, was Frau Baerbock hier gerade erzählt, aber mindestens zweigleisig wollen alle diese Länder weiterfahren. Und das ist das aus meiner Sicht, was wir gerade, wo wir jetzt doch natürlich vor der Herausforderung sind, dass die Klimaaußenpolitik auch mit den USA eben nicht automatisch so sein wird, wie in den letzten Jahren immer wieder auch Hoffnung gibt. Inwieweit wir jetzt die alte Regierung noch dafür nutzen können, auf der COP bahnbrechende Entscheidungen zu treffen, darüber diskutieren wir auch gerade im Auswärtigen Amt. Angesichts der Weltlage glaube ich nicht, dass der Hauptfokus von Biden und seinem Team jetzt auf dieser Klimakonferenz liegen wird. So viel Ehrlichkeit gehört, glaube ich, dazu. Wir haben auch noch Nahost, wir haben auch noch Russland und die Ukraine. Vor Januar gibt es, glaube ich, auch noch andere Baustellen zu tun. Macht unsere Rolle als Europäer aber daher, glaube ich, umso wichtiger. Deswegen die zwei zentralen Punkte für uns als Europäer sind die Minderung bei dieser COP ist ein zentrales Thema. Wenn wir sagen, Europa führt, dann müssen wir hier weiter vorangehen. Wir haben die Verdreifachung der EE, Verdopplung energieeffizient und Abkehr von Fossilen bereits auf der letzten COP beschlossen. Das heißt, wir müssen jetzt darauf fokussieren, in Artikel 28, dass wir bei mehr Kooperation, Finanzierung, Netzausbau, Speicher und Fachkräfte, das war ja auch die klare Ansage von den Ländern, die normativ bei all dem dabei sind, aber zu Recht letztes Jahr gefragt haben, wir wollen ja Klimaneutralität, aber wie sollen wir das finanzieren? Wie sollen wir das bei uns tun, wenn wir die Netze nicht haben? Darauf müssen wir eine Antwort geben. Wir können nicht einfach nur sagen, unterschreibt jetzt dieses Klimadokument und dann ist alles gut. Der zweite Punkt mit Blick auf Minderung ist für uns aufrechterhalten beim Ausstieg aus der Kohleindustrie. Also Industriedekarbonisierung, das, was wir letztes Mal mit Unabated stundenlang diskutiert haben, da darf es keinen Rückfall geben. Das Gleiche gilt mit Blick auf Ende der fossilen Subventionen. Und dann sind die Weichen dafür zu stellen, dass alle Länder dann nächstes Jahr für 2035 ihre NDCs einreichen, damit wir die 1,5 überhaupt noch in Reichweite halten. Ich meine, das sind jetzt nicht die positiven News. Die neuesten Zahlen sind ja gerade wieder 2,6 bis 3,1. Also wir sind doch sehr deutlich davon entfernt und sehen jetzt schon die Auswirkungen, die wir heute schon haben. Zweites großes Thema, definitiv noch schwieriger, würde ich sagen, auch angesichts unserer Haushaltslage. Auch das gehört zur Ehrlichkeit dazu. Lange Zeit konnte Deutschland sagen, okay, im Zweifel, jetzt sind wir öffentlich, kaufen in Anführungszeichen, geben wir noch ein bisschen Geld obendrauf bei der Finanzierungsfrage, damit China nicht so erfolgreich ist, geopolitisch die Länder, die eigentlich bei Minderung bereit wären, ihnen aber eingeredet wird, wenn die Europäer nicht noch mehr bei Finanzierung machen, dann gibt es auch nichts bei Minderung. Diese Handlungsmöglichkeiten, so viel Ehrlichkeit muss sein, haben wir nicht, sondern wir werden als Deutsche mit unseren 6 Milliarden da nach wie vor Frontreiter sein, aber wir können jetzt auch nicht sagen, wir legen noch mal eine Schippe obendrauf, sondern mit Ach und Krach jetzt diese 6 Milliarden erreichen. Und 2025, das wissen auch alle, läuft das 100-Milliarden-Ziel aus. Wir reden über das New Collective Quantified Goal. Dafür jetzt selber Dinge bereitzustellen, ist wahnsinnig schwierig. Deswegen setzen wir uns so aktiv für einen Paradigmenwechsel bei der Klimafinanzierung ein. Wir können das nicht mit staatlichen Geldern alleine hinbekommen. Wir brauchen Billionen und die müssen wir mobilisieren aus der Privatwirtschaft. Der Kern müssen öffentliche Gelder sein, aber die müssen vor allen Dingen zur Hebelung beitragen. Und wir brauchen neue und mehr Einzahler. Das gilt dann besonders auch für Loss and Damage und die Fonds, die wir jetzt ja neu mit auf den Weg gebracht haben. Wie gesagt, das Gute hier, wir haben Partner an unserer Seite, nämlich all die großen Firmen, zum Teil auch fossile Firmen, die wollen investieren. Und sie sind mittlerweile aus meiner Sicht, vielleicht aus einer Handvoll von Firmen, große, große Mitstreiter. Viele der deutschen Energieunternehmen, die da vertreten sind, wollen diese Investitionen stemmen und werden aus meiner Sicht uns auch da stark unterstützen. mit Blick auf, dann, jetzt wird es aber ein bisschen zu lang, können wir vielleicht in der Nachfragerunde noch weiter machen. Für uns ist eben wichtig, dass wir den Benefit für Länder deutlich machen, die auch voranschreiten. Deswegen ist die von Kenia geführte Accelerated Partnership Renewables in Africa so wichtig, weil dort gezeigt wird, nicht so machen wir es in Europa, sondern so machen es afrikanische Staaten. Wir investieren und unterstützen diejenigen, die auch Klimaschutz machen wollen und unterstützen nicht gerade die Verhinderer oder China, die eigentlich eigene Ressourcen hätten. Und das ist für uns ein wichtiges Instrument. Das Gleiche zur Green Guarantee Group, die wir ins Leben gerufen haben. Jetzt nur als Stichwort, weil es doch zu lang wird. Weitere Verhandlungspunkte Emissionshandel. Gerne auch noch für die Nachfrage natürlich. Aserbaidschan will den Beschluss zum Marktmechanismus umsetzen. Wir brauchen das, arbeiten wir intensiv dran. Gender, auch das ist turnusmäßig ein neues Arbeitsprogramm auf der COP. Und ein letzter Punkt, Aserbaidschan, da nenne ich jetzt mal Stichworte, weil ihr wisst oder viele wissen von Ihnen auch Bescheid. Wir haben das mit dem Friedensvertrag intensiv versucht. Wenn man will, kann man abschließen. Offensichtlich wollen nicht alle abschließen. Deswegen werde ich auch eine spezielle Anreiseroute wählen. Das bitte aber nicht vorab versprechen. Frank Schwabe ist hier, der kann mehr als ich zu all den Menschenrechtspunkten sagen. Nichtsdestotrotz ist es für uns natürlich ein zentrales Thema. Aber da haben wir Erfahrungen aus Ägypten. Das möchte ich auch wirklich noch mal sagen. Es ist nicht so, als dass wir vorher in weniger schwierigen Ländern waren. Das eine Land, Ägypten, hat es nicht geschickt gemacht. Die anderen haben es sehr geschickt gemacht. Das haben wir Aserbaidschan sehr, sehr deutlich gemacht. Wir sind auf einer Klimakonferenz und wir sind nicht auf einer Menschenrechtskonferenz. Aber wenn ihr wollt, dass der Fokus auf Klima liegt und nicht auf anderen Fragen, dann müsst ihr schon auch bei Menschenrechtsfragen, bei Friedensvertragsfragen, bei Einreisen von unseren Abgeordneten deutlich machen. Ihr habt verstanden, was eigentlich Standards für Demokratien sind. Das haben Sie offensichtlich einen anderen Weg gewählt.
Vielen Dank, Frau Außenministerin. Wir haben uns ja auch entschieden, als Abgeordnete auf jeden Fall mit auf die COP zu fahren, gerade in Zeiten, wo es Diskussionen um die Menschenrechtslage gibt, weil wir einfach darüber sprechen müssen und den Klimaschutz ja auch voranbringen müssen. Aber es ist natürlich eine schwierige Sache, wo sich die Regierung ja auch sehr, sehr stark dann positioniert. Ja, wir kommen jetzt in die Fragerunden. Olaf, du hast eine Frage?
Ja, tut mir leid, aber ich glaube, wir müssen unterbrechen, weil es Hammelsprung. Also insofern denke ich, also deswegen, ansonsten, wenn es eine normale Abstimmung gewesen wäre, hätte ich ja nichts gesagt, aber Hammelsprung.
Meinetwegen herbeizitiert werden. Dann ist aber krass. Deswegen gehen wir jetzt alle lieber.
Gut, dann gehen wir jetzt alle zum Hammelsprung. Und wir machen die Sitzung wird unterbrochen für eine Pause. So, wir sind zurück. Parlament in Praxis und in Aktion. Wir haben den Hammelsprung erfolgreich absolviert und werden jetzt genau an dieser Stelle weitermachen, wo die Außenministerin aufgehört hatte mit ihrem Input. Allerdings der zeitlichen Enge, die wir jetzt natürlich auch haben, würde ich vorschlagen, dass wir jetzt erstmal ganz klassisch die Fragen sammeln und eine Sammelantwort von der Frau Ministerin bekommen und dann gucken, wie viele Runden wir so insgesamt bestreiten können, wenn da Einigkeit besteht. Gut, dann würde ich den Kollegen Frank Schwabe von der SPD für die erste Frage bitten.
Frau Vorsitzende, Frau Außenministerin, Sie haben ja die Menschenrechtslage bereits angesprochen. Und ich will wirklich ans Herz legen, Aserbaidschan ist im Gegensatz zu Ägypten Mitglied des Europarats. Ich kann es nur immer wieder sagen. Und das führt noch mal zu mehr Verpflichtungen, als vielleicht irgendein UN-Mitgliedstaat hat. Und deswegen finde ich, muss man Aserbaidschan da auch erinnern an die Rolle. Und deswegen will ich wirklich darauf hinweisen, dass es viele Menschen gibt, die im Gefängnis sitzen, die auch einen direkten Bezug zu Deutschland haben. Ich will auf jeden Fall den Fall von Gubat Ibadulu noch mal erwähnen, der dort unter sehr schwierigen Bedingungen im Hausarrest sitzt und eigentlich in Deutschland an der TU in Dresden lehren müsste, und will diesen Fall wirklich noch mal besonders ans Herz legen, aber in einer öffentlichen Sitzung vielleicht auch gar nicht mehr dazu sagen, und will aber wirklich noch mal fragen, was wir dort tun. Ich hatte es heute Morgen im Auswärtigen Ausschuss schon den Beauftragten gefragt, weil in Ägypten hatten wir eine gewisse Sichtbarkeit auch durch Veranstaltungsformate. Und dann hat er mir gesagt, es wird was im deutschen Pavillon geben. Die Zeit, welche Zeit? Aber ich habe gerade angefangen.
Genau, ich habe ja gesagt, wir sammeln die Fragen. Also wir machen nicht diese 4 Minuten Frage-Antwort, sondern wir machen eine kurze Fragerunde.
Okay, und dann nochmal.
Genau.
Achso, ja. Ich wollte eigentlich zu Klima noch kommen, aber dann machen wir das erstmal. Also bitte da dazu.
Vielen Dank. Dann möchte ich an den König von der CDU-CSU Ihre Frage bitten.
Ja, sehr geehrte Frau Ministerin, es gab, glaube ich, vor gut einem Jahr diese Klima-Außenpolitik-Strategie der Bundesregierung. Gibt es da Ihrerseits schon eine Bilanz, über die Sie uns was erzählen können? Und jetzt mit Blick auch noch mal auf die Wahlen in Amerika, weil Sie gesagt haben, Sie haben das im Haus schon besprochen. Wo besteht Ihrer Meinung nach konkret Sorge, wenn es jetzt um Klimapolitik geht, in Zusammenarbeit mit den USA? Was könnte das für Konsequenzen haben? Wurde da schon detaillierter darüber gesprochen?
Vielen, vielen Dank. Für die Grünen würde ich die Frage stellen. Offensichtlich, wir haben es schon angesprochen, Krisen, Kriegen und Konflikte weltweit. In der ostspezifischen Lage zu Armenien, Aserbaidschan hatten Sie selbst schon angesprochen. Und natürlich die jetzt zumindest ein bisschen unsichere Situation, in welche Richtung werden sich die USA bewegen. Warum ist denn aus Ihrer Sicht die Klimadiplomatie gerade in diesen sehr, sehr turbulenten Zeiten eigentlich ein Mittel und Weg der außenpolitischen Stabilität? Oder warum kann sie es sein und was kann sie leisten? Was kann auch hier die Rolle der COP sein? Olaf Inderbeek, Entschuldigung, die AfD ist so selten da, deswegen Entschuldigung, habe ich sie jetzt nicht gesehen. Aber heute schon, ja. Steffen Kotri von der AfD, bitte, mit der Frage.
Ja, vielen Dank. Warum wird sich auf Klimamaßnahmen kapriziert, die nutzlos sind und die nur kosten? Wir haben doch in der Welt ganz andere Probleme. Wir haben den Hunger. Wir haben Bildung, die eigentlich in allen Staaten angehoben werden müsste. Und wir haben Energiearmut, eben nicht zuletzt aufgrund, nicht zuletzt aufgrund auch der westlichen Klimapolitik. Warum deshalb nur dieser Fokus auf die eine Sache unter Vernachlässigung dieser anderen Sachen?
Vielen Dank. Dann Olaf Inderbeek von der FDP mit seiner Frage, bitte.
Ja, erstmal vielen Dank, Frau Außenministerin, dass Sie diesen ganzen Hammelsprung und so alles mitgemacht haben. Nein, mir geht es einfach darum, auf der letzten COP waren ja sehr viele Allianzen, die sich gebildet haben. Ob das die Wasserstoffallianz war, an der wir, glaube ich, selber mit irgendwie beteiligt waren, die Atomallianz, wie es so schön hieß. Der Kanzler hat seinen Klimaclub gemacht, der macht ihn ja jetzt wieder am 12., habe ich gehört, November. Die Frage ist, welche Erwartungen haben wir daran und wo beteiligen wir uns eigentlich dran und wo eigentlich nicht und mit welcher Zielsetzung?
Vielen Dank, das wäre sehr konzertiert. Und jetzt bitte ich um die kurze Antwortrunde und dann können wir noch eine Blitz-Frage- und Antwortrunde machen. Je nachdem, wann die Ministerin weg muss, ob es Punkt wird oder nach ist.
Ja, also genau. Ein paar Minuten länger kann ich noch machen. Ich fange mal jetzt ganz vorne an, damit wir jetzt ganz viel Zeit sparen. Also, lieber Schwabe, lieber Frank, genau, wir sind an den Fällen dran. Wir haben auch schon sehr, sehr viel Austausch immer miteinander darüber gehabt, insbesondere auch mit der Familie von Professor Ibadolu. Auch bei meinem letzten Besuch vor Ort haben wir uns eingesetzt, medizinische Verhandlungen vor Ort, aber auch wie in anderen Ländern ist das ein Hin und Her. Da wir jetzt in der öffentlichen Sitzung sind, möchte ich da auch nicht zu viele Details zu sagen. Auch die Frage hatte ich ja vorhin gesagt, wie ich anreise. Wir werden Menschenrechtsveranstaltungen im Pavillon haben, hatten an anderen Ländern aber auch, ich meine, auf dem Pavillon kriegen es halt die COP-Teilnehmer mit. Die finden Menschenrechte auch alle sehr interessant. Aber die Botschaft sollte ja nicht nur an die COP-Teilnehmer sein, sondern eigentlich an die Gesellschaft und an die Regierung. Deswegen werden wir auch außerhalb der COP was machen. Würde jetzt aber auch ungern da ins Detail zu gehen. Aber das Thema wird für uns eine entscheidende Rolle auch spielen, so wie das in Ägypten auch der Fall war. Klar, Aserbaidschan ist im Europarat. Deswegen sind die Fälle, auch dass Abgeordnete nicht einreisen können, für uns ein zentraler Punkt. Aber wir kommen jetzt mit Abgeordneten. Deswegen ist auch die Frage, können wir jetzt nicht sagen, wir boykottieren und kommen nicht, wenn die Abgeordneten kommen. Außerdem, das darf man ja auch nicht vergessen, wäre das aus meiner Sicht schon auch im Zweifel eher ein Gefallen, weil auch bei dem eigentlichen Thema, da kann ich vielleicht die Frage von Herrn Cottret gleich mit dazu nehmen, warum machen wir Klimaschutz? Weil es eine Klimakonferenz ist. Mit Blick auf Hunger sind wir beim World Food Programm total engagiert. Mit Blick auf Bildung sind wir mit Blick auf Konferenzen, die dazu stattfinden und über UNICEF fokussiert. Und wir hatten letztens eine sehr große Veranstaltung zu Klima und Sicherheit, wo wir noch mal mit unserem neuen Instrument dazu mit der Datenauswertung, inwieweit die Klimakrise Kriege, Konflikte, aber insbesondere Hunger, Ernährungssicherheit verschärft. Deswegen ist gerade das Thema Hunger ein zentrales, wenn wir die Klimakrise eindämmen in einer 4-Grad-Welt. Jetzt habe ich aber nicht mehr die Zahlen parat. Hat sie jemand im Kopf parat? Waren es... Ich glaube, das Zehnfache in einer 4-Grad-Welt sind von Ernährungsunsicherheit betroffen, als wenn wir in einer unter 2-Grad-Welt leben. Wir reichen die Zahlen gerade noch mal nach. Also gerade das Thema Hunger hängt eng damit zusammen. Aber warum ist das zentrale Thema für uns auf der Klimakonferenz Klima? Weil es eine Klimakonferenz ist. Das ist aber auch der Punkt noch mal an Frank Schwabe zurück. Wir werden Menschenrechte als zentrales Thema, Hunger, Menschenrechte, auch die Fälle, hängt alles mit zusammen, werden aber auf der Klimakonferenz auch unseren Hauptfokus auf Klimapolitik legen und wie in anderen Ländern auch entsprechend das Menschenrechtsthema mit dort natürlich stark in den Mittelpunkt stellen. Dann Frau König, die Frage zur COP-Bilanz. Weil wir das immer jährlich machen, sind die Staatssekretäre, und das ist ja das Besondere an der COP-Strategie, dass wir eben sagen, Klimapolitik ist nicht wie in der Vergangenheit für das Umweltministerium, sondern Teil Klimaaußenpolitik ist jetzt auch im Außenministerium. In dem Kabinett haben wir ein Kleeblatt zwischen 5 Ministerien, die federführend sind, aber auch das Gesundheitsministerium zum Beispiel, was nicht im Kleeblatt ist, macht eine Klimagesundheitspolitik, weil Klima auch Auswirkungen auf die Gesundheit hat. Und das heißt, diese Staatssekretärsrunde ist in der Auswertung sehr groß und größer als auch bei anderen Strategien, die wir so fahren. Die sind gerade genau mit daran, immer die jährlichen Bilanzen für jeden einzelnen Bereich zu schreiben und werden das dann auch entsprechend im Parlament hier mit diskutieren. Mit Blick auf die zweite Frage, die Sie hatten, das war zum Thema USA. Was hatte ich ja vorhin schon angedeutet, was ein bisschen unklar ist, wie stark sich jetzt die Administration noch einbringt. Deswegen ist aus meiner Sicht aber nichtsdestotrotz für diese Klimakonferenz, anders als beim ersten Mal Trump, wo die Klimakonferenz war ja zeitlich auch in dem Moment im Schockzustand war und erst mal ein paar Tage nicht handlungsfähig war, weil man nicht wusste, wie man damit umgehen sollte. Sagen wir mal, diesen Schockzustand ein zweites Mal werden wir jetzt nicht haben, weil es erstens das schon mal gegeben hat und zum Zweiten, das was damals das Problem war, dass die USA essentiell war, als eines der größten Länder Klimaschutz weiter voranzutreiben, weil viele andere Länder damals nicht mitgemacht haben, es maximal mit blockiert haben. Da sind wir jetzt in einer anderen Situation. Lisa Badum und ich hatte gerade auf dem Gang ein bisschen diskutiert, zum Beispiel mit Blick auf China. Strategisch könnte es aus meiner Sicht sogar für Sie sinnvoll sein, dass Sie sich bei manchen Klimathemen jetzt mehr engagieren, weil Sie sagen, in Ihrer Systemrivalität mit den USA und ein Teil Ihrer ganzen Geostrategie, das haben wir auch auf den letzten COPs gesehen, ja auch über Klimapolitik stattfindet, sehr gut, wenn wir den afrikanischen Ländern, die wir nicht mehr wie in der Vergangenheit unter Druck setzen können und so unsere G77-Gruppe beieinander halten können, können wir jetzt sagen, wir bieten ja unsere Klimainvestitionen in Afrika an. Die Amerikaner, seht mal, die haben sich zurückgezogen. Also deswegen ist aus meiner Sicht der Punkt, jetzt wird es alles nur schwieriger werden, nicht da. Natürlich hatten wir bisher starke Partner auch auf den Klimakonferenzen. Wenn das in Zukunft nicht mehr der Fall ist, dann wird es eine Herausforderung. Wir haben aber auch lernend aus Trump 1 mit Blick auf Klimazusammenarbeit zwischen den Bundesstaaten. Damals war es ja nur Baden-Württemberg und Kalifornien, die dann gesagt haben, wenn die föderale Ebene ausfällt, dann macht es den Bundesstaat. Mittlerweile sind alle Bundesstaaten, hatte ich vorhin ja schon kurz gesagt, Texas, ein sehr fossiler Staat. Auch da der republikanische Gouverneur, den ich getroffen habe. Die Hälfte der Gewinne geht auch aus erneuerbaren Energien. Viele führende deutsche Unternehmen machen da zum Beispiel grünen Ammoniak. Ja? Und da sagt ein republikanischer Gouverneur zu mir, wir würden gerne in dem Bereich mehr machen. Hatte ich, als ich da war, auch darauf hingewiesen, falls es neue Administrationen gibt, wäre da nur gut, wenn sie aus Texas dann auch deutlich machen, dass es ein wirtschaftliches Interesse auch für ihren Bundesstaat hat. Also da gibt es in den vielen Bereichen für uns eben Anknüpfungspunkte, wie man dann agieren könnte, sollte es auf der Bundesebene andere Entscheidungen und Beschlüsse geben. Wenn die komplett aus der Klimafinanzierung aussteigen, dann wäre das natürlich für uns alles andere als gut und für die Klimainvestitionen auch nicht gut. Dann Lisa Badum mit Klimaaußenpolitik. Wie kann das auch einen Mehrwert zu anderen Themen bringen? Also immer da, wo man mit anderen Ländern nicht so viele Schnittmengen hat. Also ich meine, in Europa haben wir unsere Friedensthemen, unseren Binnenmarkt, unseren Wirtschaftsmarkt. Mit anderen Themen haben wir, Ländern haben wir Sicherheitsthemen, mit G7-Staaten haben wir Wirtschaftsthemen. Aber gerade viele Länder des sogenannten globalen Südens, da haben wir eben nicht G7 oder NATO oder solche Formate. Da sind aber viele, die haben die Klimaauswirkungen nicht nur heute, sondern schon in der Vergangenheit maximal gespürt. Und für die ist Klima und Sicherheit, weil es auch zum Beispiel Hunger betrifft, eins der zentralen Themen. Und das habe ich jetzt auch für mich in diesen 3 Jahren, wie wichtig es war, Klimaaußenpolitik auch im Auswärtigen Amt zu machen. Weil wenn ich als Außenministerin komme und dort mit dem Außenminister spreche, ist dessen erstes Thema Klima. Und dann zu sagen, das wird aber bei uns gar nicht in der Außenministerium gemacht, wäre halt, dann wären die Beziehungen schon mal schwieriger geworden. Und überall, wo wir investieren, zum Beispiel jetzt auch, als wir die Botschaft auf Fidschi aufgemacht haben, auch mit geopolitischen Aspekten, mit Blick auf China und was dort eigentlich bei der Seefahrt los ist, haben die zum Beispiel gesagt, endlich macht ihr das hier auf und wir vertrauen euch auch, dass es euch jetzt nicht nur um China geht, wie bei den USA, wo die haben auch gesagt, wir machen hier noch eine Botschaft aus und die kommen jetzt alle wegen China. Ihr wart schon lange da als Bundesrepublik Deutschland, habt unser wichtigstes Sicherheitsthema ernst genommen, habt immer schon Klimapartnerschaften mit uns gemacht. Das heißt, wir glauben euch, dass Sicherheitspolitik nicht nur bedeutet, was ist das in eurem Interesse wegen euren freien Handelswegen, sondern nehmt unsere Sicherheitsinteressen auch ernst. Und da kann man sogar sehen, dass die Klimapolitik einen sicherheitspolitischen, einen diplomatischen Mehrwert hat. Und wenn ich mal rein auf unsere deutschen Interessen gehe, jedes Land hat eine Stimme, auch kleine Inselstaaten. Wenn wir für den UN-Sicherheitsrat kandidieren, wenn wir für andere Dinge sagen, da brauchen wir Mehrheiten, sind dann solche Staaten, die sagen, Deutschland ist der wichtigste Unterstützer in unserem Sicherheitsthema und das ist Klima. Ist das im Zweifel auch so was, wo man bei Kandidaturen oder anderen Themen einen absoluten Vorhalt haben kann? Jetzt Olaf, noch ganz kurz mit Blick auf die Allianzen, wo wir mitmachen. Also es gibt sehr viele, jetzt wir auch mit der Zeit aufpassen. Genau, Wasserstoffallianz waren wir damals mit dabei, Klimaclub auch weiter. Es gibt jetzt diese Partnerschaft für Speicher und Netze, was ich vorhin schon gesagt habe, neu, wo wir auch federführend, weil wir lernen, wie auch zusammen ja beim letzten Mal, dieses Investitionen in Infrastruktur. Aserbaidschan hat auch eine besondere Alliance und Partnerschaft gegründet, dessen Namen ich vergessen habe und wir sind auch nicht Mitglied dessen. Also es gibt auch neben Atom andere Partnerschaften. Da machen wir nicht mit, weil sie dann unsere Interessen oder auch unsere Haltung im Klimaschutz nicht teilen, weil gesagt werden, Fossile sind auch sehr wichtig für den Klimaschutz, sondern in den anderen Partnerschaftsbereichen. Wir unterstützen die afrikanischen Initiativen, die ich gerade hier schon mit zitiert habe und haben da natürlich unsere eigenen großen Partnerschaftsprogramme mit bilateralen Ländern.
Vielen Dank. Und diesen Unterausschuss gibt es ja auch erst seit die Klimaaußenpolitik im Auswärtigen Amt ist. Deswegen wir sind sehr nah dran und versuchen das vom Parlament aus, diese sehr gute Verknüpfung, wie ich finde, zu begleiten. Wir können jetzt, wenn ich richtig informiert bin, noch eine ganz kurze Blitzrunde machen. Deswegen würde ich sagen, einmal noch einen Satz Fragen hier durch. Und die Ministerin würde dann noch einmal eine kurze Antwort geben. Ja, dann möchte ich zuerst das Wort an Frank Schwabe von der SPD erteilen.
Danke, Frau Vorsitzende. Mojib Latif hat die Frage aufgeworfen, ob das 1,5-Grad-Ziel realistisch sei. Realistisch ist es wahrscheinlich nicht, aber er hat eigentlich gesagt, das muss man auch streichen. Wie sehen Sie das, Frau Außenministerin?
Vielen Dank. Das ist eine einfache Frage, schnell zu beantworten. Nein, Scherz. Aber Anne König von der CDU-CSU.
Vielleicht können Sie auch noch mal was sagen zum Stand des Klimaklubs im Allgemeinen.
Ja, für Bündnis 90 Die Grünen, Katrin Henneberger, bitte.
Ja, wenn wir die 1,5-Grad-Grenze überschreiten, hat das natürlich enorme Auswirkungen auf das Leben von Menschen. Deswegen müssen wir einfach sehr vorsichtig sein, wenn wir so etwas in den Raum stellen. Meine Frage zum Klimafinanzierungsziel, das ist ja das zentrale Verhandlungsthema auch. Wie können wir die Geberbasis erweitern? Wie können wir nach dem Polluter Sprays Prinzip auch dafür sorgen, dass halt die Verursacher stärker zur Kasse gebeten werden? Und als einer der Abgeordneten, die auch nach Aserbaidschan fährt, und weil mir auch von der Zivilgesellschaft gesagt worden ist, dass solche Events auch natürlich dann draußen gesehen werden, wollte ich auch noch mal sagen, dass wir uns natürlich vor Ort auch sehr stark einsetzen werden für Menschenrechte und die Freilassung politischer Gefangener einfordern werden.
Vielen Dank. Olaf Inderbeek für die FDP. Hat keine weitere Frage. Entschuldigung, Steffen Kotri für die AfD. Entschuldigung, ich schaue immer nach links, weil das ist
ein Ausschuss hier. Ja, ja. Nee, um Gottes Willen. Weil es eben ein gegenteiliges Beispiel mit der Warmzeit in der Römerzeit gibt, dass eben höhere Temperaturen nicht zu Hungersnöten führen. Wo gibt es denn eine Quelle, die da wissenschaftlich klar belegt, dass also höhere Temperaturen automatisch zu höheren Hungersnöten führen?
Vielen Dank. Dann Olaf Inderbeek für die FDP.
Genau. Kurzes Stichwort. Ist ja eine Finanzierungskop. Ist was geplant zum Thema verbindliches Regelwerk für freiwillige Kohlenstoffmärkte? Also wird da was passieren auf der COP? Weil es wäre ja gerade in der jetzigen Zeit ganz angebracht.
Danke. Es ist Wahnsinn, wie schnell wir hier die kompliziertesten Themen lösen können. Aber eine kurze Antwortrunde schaffen wir auf jeden Fall.
Auch wenn ich Herrn Latif sehr schätze, aber da ich die Äußerung nicht gesehen habe, weiß ich nicht, vielleicht war sie ja auch in dem Sinne zynisch gemeint, weil wir immer noch an der 3-Grad-Grenze leider kratzen. Aber aus unserer Sicht ist es 1,5 Grad. Wir hatten ja auch schon intensive Debatten dazu gemeinsam, ob es ein Ziel, ein Limit oder ein Pfad dahin ist. Ich plädiere ja auch immer zu sagen, wir sind auf einem Pfad dahin. Und wir wissen auch, mit Sprunginnovationen können wir plötzlich technologische Sprünge machen, die hoffentlich noch dazu beitragen, dass wir auf diesem Pfad irgendwie zurückkommen. Klar ist, mit unseren jetzigen Maßnahmen wird es schon schwer, auf den 1,75 Grad Pfad zu kommen. Das ist die Ehrlichkeit. Aber es ist so ein wichtiges Orientierungsziel für die Inselstaaten, die lassen sich ja mal zitieren mit, selbst damit unterschreiben wir unseren eigenen Tod, weil selbst damit ihre Inseln untergehen würden. Auf der letzten Klimakonferenz saß ich neben, glaube ich, Tuvalu, wo mit Tränen in den Augen die Abschlusserklärung, die wir als ambitioniert gefeiert haben, sie gesagt haben, und das ist noch nicht mal 1,5 Grad. Deswegen würde ich auch aus internationalen Gründen sagen, es wäre fatal, wenn wir das rausstreichen würden, mit Blick auf, wo sollen auch Investitionen hingehen. Was ist Sicherheit? Ist es für mich eine zentrale Größe. Und wir wissen alle, jedes Zehntel Grad zählt. Und deswegen kämpfen wir auch um jedes Zehntel Grad. Mit Blick auf den Klimaklub. Es sind rund 40 Staaten, die jetzt, Frau König, mit dabei sind. Wir sind vor allen Dingen mit Blick auf Standards in dem sehr energieintensiven Bereich. Das war ja auch Sinn und Zweck vom Kanzler, dass wir sozusagen Transformation, die Staaten, die jetzt wirklich, vor allen Dingen Industriestaaten, viel Geld in die Hand nehmen, um umzurüsten, dass wir sagen, lasst uns da gemeinsam auch finanziell von profitieren. Dekarbonisierung in der Kohleindustrie ist eins der wichtigen Bereiche, in der Stahlindustrie. Welche Investitionen, Carbon Contracts for Difference, die wir in Deutschland gemacht haben, der ganze freie Emissionshandel spielt dort intensiv mit rein. Mechanismus zur Unterstützung der Entwicklungsländer, die den Emissionshandel eben nicht so wie Industriestaaten 1:1 mitmachen könnten. Und derzeit haben wir jetzt den Vorsitz Deutschland und Chile, weil wir es eben nicht als den deutschen Klimaklub darstellen wollen, sondern gerade mit Ländern wie Chile deutlich machen. Es geht nicht nur um sogenannte nördliche Industrieländer. Also deswegen wird es wieder für uns auch ein großes Thema sein. Herr Cottret, nochmal, also der IPCC macht es sehr deutlich, auch andere Berichte. Lancet Report, aber ehrlichkeitshalber, natürlich können wir in der Geschichte Jahrzehnte und Jahrhunderte und zurückgehen. Aber ich war zum Beispiel in Niger bei 50 Grad, habe dort die Fotos gesehen von Dörfern, wo früher Baumwollplantagen waren. 50 Grad hatte ich in Deutschland noch nie gefühlt. Ich habe gedacht, ich kann mich kaum fortbewegen. Die Menschen leben dort. Ich habe den vertrockneten Boden gesehen, nur noch Sand und Groll, wo früher mal Baumwollplantagen waren. Auch die Frage, Klimakrise verschärft Konflikte. Es gibt dort die Konflikte um fruchtbaren Boden zwischen angesiedelten Bauern und Hirten und denjenigen, die es durchs Land gehen. Das heißt, wie man mit eigenen Augen sehen kann, dass höhere Temperaturen, wenn die früher nicht 50 Grad als Standard waren, sondern 45 Grad oder auch weiter drunter, dann sind eben Dinge noch gewachsen, die heute nicht mehr wachsen können. Wieder Stichwort Hunger. Genau da investieren wir mit Entwicklungszusammenarbeit, humanitärer Hilfe, zum Beispiel mit Technologien wie Tröpfchenbewässerung. Das würde sofort verdunsten bei so hohen Temperaturen, um überhaupt noch Anbau, der früher automatisch möglich war, wenn es jetzt nicht mehr regnet, nicht mehr möglich ist, eben dort dazu beizutragen, dass sich Konflikte nicht weiter verschärfen. Bei der Frage, warum habe ich die jetzt nicht aufgeschrieben? Entschuldigung. Oder was? Mit Blick auf genau die Kohlenstoffmärkte, das ist ja ein Thema, da sind wir intensiv dran. Wir pushen das weiter stark. Auch Aserbaidschan möchte da stark rangehen. Da müssen die Umweltstandards stimmen. Das ist für uns ein zentraler Punkt. Aber wo wir ganze Zeit jetzt über Marktmechanismus, über Wirtschaftlichkeit reden, betreiben wir das auch entsprechend mit den Umweltstandards. Wir haben ja die Erfahrung mit schlechten Zertifikaten und wie es nicht sein sollte. Aber wir wollen das eigentlich, ist halt leider nach wie vor nicht so, dass es automatisch von allen Ländern mitgetragen wird. Und generell auch Artikel 6 Marktmechanismen, auch das ist ja ein Teil, der für uns wichtig und zentral ist. Nur auch da kommen halt dann immer diese geostrategischen Interessen so zentral mit rein, weswegen es bisher leider nach wie vor dort keine gemeinsame, klare Haltung gibt, für uns aber ein zentrales Thema. Ach, eine Zahl noch nachgeschoben, weil ich das eben nicht parat hatte, auch an die AfD. Noch einmal von Blick auf unsere Zahlen. Bei 4 Grad wären es 1,6 Milliarden Menschen, die von Klimaunsicherheit und Ernährungsunsicherheit betroffen wären. Bei einem 2 Grad Pfad 585 Millionen. Also Sie sehen, wie groß der Unterschied ist und dass auch dafür jedes Zehntel Grad der Welttemperatur zählt. Weil, das wissen wir ja auch, wenn man nichts mehr zu essen hat, begeben sich Menschen auf die Flucht. Und angesichts dessen, dass wir in Deutschland eine große Debatte darüber haben, wie viele Migranten auch nach Deutschland kommen, ist auch in dem Punkt aus meiner Sicht der Klimaschutz ein wichtiger Beitrag dafür, dass wir die Fluchtbewegung, die es weltweit gibt, auch mit Klimaschutzpolitik weiter zumindest reduzieren könnten.
Vielen Dank, Frau Außenministerin. Es gab noch die Frage zum Klimafinanzierungsziel. Das hatten Sie vorhin auch gestreift, dass die Geberbasis sozusagen erweitert werden soll und natürlich andere Länder da auch in die Verantwortung müssen. Das wird, glaube ich, intensives Thema der Verhandlungen sein. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich länger Zeit genommen haben. Wir sind natürlich auch alle Parlamentarierinnen, auch Sie als Außenministerin, und müssen da unsere Pflicht tun. Aber deswegen umso besser, dass, ich glaube, jetzt doch noch einige Fragen hier gestellt, beantwortet werden konnten. Das ist für uns ein ganz wichtiges Forum. Wir sind uns der großen Verantwortung bewusst, als Abgeordnete auf diese COP zu fahren, auch was die Menschenrechtslage betrifft, aber auch was internationale Zusammenarbeit gerade jetzt betrifft. Wir werden intensiv die Regierung unterstützen und die deutsche Position. Vielen Dank, dass Sie da waren, und frohes Schaffen bei allen Verhandlungen, Gesprächen, die noch anstehen, im Inland und im Ausland.
Ja, vielen Dank. In diesen Zeiten weiß man nicht, wie die Welt aussieht, wenn wir uns auf der COP wiedersehen. Aber ich freue mich auf jeden Fall gerade deswegen drauf, weil konstruktiv geht es an diesem Ort immer zu und vor allen Dingen in diesem Kreis. Also freue mich auf Ihre Mitreise und auf ein Wiedersehen. Alles Gute.
Vielen Dank. Damit schließe ich die öffentliche Übertragung und den öffentlichen Top 1 der Sitzung. Und wir kommen wieder.